Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ask Professor Frank, Tough 180, der Podcast. Ja, die Vorweihnachtszeit ist im heiteren Gange. Das Wetter in Deutschland schwankt zwischen minus 5 Grad und Schnee und plus 10 Grad und Regen. Sei es drum, Deutschland ist immer schon so gewesen, außer man bezieht sich auf den Klimawandel und möchte sich über das vorweihnachtliche Wetter bezüglich des Klimas respektive des Wetters unterhalten. Darauf möchte ich aber heute nicht eingehen. Ich möchte darauf eingehen, dass mein Sohn, mein kleiner Sohn, der mittlerweile aber auch gar nicht mehr so klein ist, sondern mittlerweile ein Jugendlicher von 14 Jahren, dass mein Sohn auf mich zugekommen ist und ein Video respektive ein Interview herausgesucht hat, das vor nunmehr knapp über 7 Jahre von mir und dem deutschen Künstler Lasito geführt wurde, in welchem ich über meine Herkunft, über meine Kultur, über meine Kindheit und über viele andere Dinge, die mich fachlich und persönlich bewegen, interviewt wurde. Lars Barragan, auch bekannt als Lasito, ist einer der innovativsten und buntesten kulturellen Künstler in Deutschland. Er kommt aus Berlin, aus dem bunten Stadtviertel Berlin-Schöneberg, und er hat eine wunderbare Geschichte, er hat eine wunderbare Familie. Sein Vater ist als Musiker vor knapp 50 Jahren nach Deutschland gekommen und hat auf einem Konzert, welches er als Perkussionist für eine bekannte kolumbianische Musikerin begleitet hat, hat er seine Mutter kennengelernt. Ja, und aus dieser Liebesbeziehung wurde dann oder entstand dann Lars Barragan. Lars Barragan ist durch die Popgruppe Culture Candela um die Nullerjahre herum sehr bekannt geworden und hat sich dann im Laufe seiner Karriere mit einem Soloprojekt und mit einer Solokarriere selbstständig gemacht und verfügt mittlerweile über ein großes Oeuvre und ein großes Schaffenswerk und betätigt sich in vielerlei Bereichen sehr intensiv und sehr innovativ. Und ein innovatives Beispiel ist auch sein Podcast, und sein Podcast beschäftigt sich, ich glaube, er heißt Schokolade und Zwiebel oder Zwiebel und Schokolade, mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten und mit deren Geschichten. Und in diesem Rahmen hatte auch ich die Möglichkeit und die Ehre, einmal mit Lars zu sprechen und durfte hier sozusagen meine Geschichte erzählen. Ja, und diese Geschichte ist nun mittlerweile erzählt worden von vor über 7 Jahren. Und vieles hat sich seitdem verändert. Vieles hat sich in unterschiedlicher Richtung entwickelt. Meine Kinder von damals sind größer geworden. Und ich möchte vielleicht in einer Echtzeitreaktion darauf eingehen, was heute 2023 im Übergang auf das Jahr 2024 anders ist als 2016, 2017. Die Welt hat sich mittlerweile stark verändert. Vor allen Dingen würde ich sagen, ist die Welt stark unsicherer und unvorhersehbarer geworden. Wenn wir vor knapp 7 Jahren noch die Situation hatten, dass wir ja relativ unbetrübt in die Zukunft sehen konnten, Stichwort Globalisierung, offene Märkte, Freiheit für jeden im Inneren wie im Äußeren, in einer Zeit, nach der Frau Dr. Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in die Bundesrepublik nach Deutschland hineingeholt hat und gesagt hat, wir schaffen das, müssen wir heute feststellen, nach einer militärischen Eskalation, einer militärisch anhaltenden Konfliktsituation in Russland und der Ukraine, respektive auch einer anhaltenden Verunsicherung und militärischen Aktion in, im vorderen Orient, also im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina, dass es für viele Menschen heute unsicherer geworden ist. Und unsicherer vor allen Dingen auch deswegen, weil Lieferketten sich verändern, weil Menschen durch die veränderte Energiesituation, durch die veränderte politische Situation an Arbeitsplätzen leiden, Arbeitsplätze wegfallen, Kosten für das Leben respektive auch für den Konsum höher wird und allgemein auch in der Politik und im Vertrauen zu politischen Führern mehr Unsicherheit respektive auch mehr Frustration herrscht. All das im Kontext einer sich abkühlenden Situation, also wirtschaftlichen Situation im Westen, führt das natürlich auch zu einer Situation, die für Menschen in jedem Bereich in Deutschland schwieriger ist. Ja, und für die kulturelle respektive für den kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, dass es innerhalb in Deutschland zu Schwierigkeiten und Herausforderungen kommt in Bezug zur Bildung, die Bildung an Schulen, der Nachwuchs, die Lieferkette respektive die Personalbereitstellung durch Lehrkräfte ist alles andere wie gesichert. Mir persönlich fällt auf, dass wichtigen Berufen, die sehr wichtig für unsere Gesellschaft sind, man kennt das auch aus dem Wort, man braucht ein ganzes afrikanisches Dorf, um ein Kind zu erziehen, dass viele Bereiche in diesem Kontext nicht genügend wertgeschätzt werden. Man weiß das von Krankenpflegern, sie müssen einfach nur einmal bei einem Arzt anrufen oder in einem Krankenhaus und werden sehen, dass sie dort aufgrund von Personalengpässen nicht durchkommen. Und wenn sie schon telefonisch nicht durchkommen, dann müssen sie sich vorstellen, welche Schwierigkeiten es dann in der Versorgung gibt, die bis dorthin gehen, dass man natürlich auch die Thematik hat, dass man unter Umständen dann auch nicht so gut medizinisch und sozialpsychologisch betreut wird, bis hin zu einer fahrlässigen oder falschen Behandlung, wie man sie gerade jetzt erst in der Berliner Charité durch den Oberarzt, der vor Gericht steht und seiner Anklage halber zwei Patienten mit zu hohen Dosen an Schmerzmitteln sozusagen an Leib und Leben geschadet hat, mit tödlichem Ausgang. Das sind Krankenpflegekräfte, pflegende Kräfte, aber es gibt natürlich auch noch viel andere Dinge, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Und auch hier gibt es eine Verunsicherung, nämlich die Lehrkräfte. Lehrkräfte, Professoren, Lehrer, Erzieher auf allen Ebenen sind im Grunde genommen wichtig für die Gesellschaft, auch wenn man den Input eines Lehrers erst eine Generation, also sprich über 25 respektive 20 bis 25 Jahre später verarbeitet, respektive dann auch in der Gesellschaft sieht. Wir sehen gerade, dass Deutschland in der PISA-Studie ein weiteres Mal abgerutscht ist und ich selber als Rehabilitationswissenschaftler und Sonderpädagoge habe die ersten PISA-Studien um die Nullerjahre herum mit begleitet, habe damals den emotionalen und oft nicht sachlich vorgetragenen Aufschrei an den Universitäten, in dem Fall an der Humboldt-Universität zu Berlin, gehört und wahrgenommen und muss jetzt aber auch erkennen, dass die Situation kontinuierlich schlechter geworden ist und dass man mit langen Nasen und mit wehen Blicken auf Länder guckt wie Indonesien, Singapur, aber auch in Europa zum Beispiel Länder wie die baltischen Staaten, im genau genommenen Fall Estland, das im europäischen Kontext immer als eines der besten Länder abschneidet. Ja, jetzt haben wir die Pflegekräfte, jetzt haben wir die Lehrkräfte, nun geht es aber weiter. Handwerk wird in unserer Gesellschaft nicht groß gelitten und dementsprechend auch nicht konnotiert und als positiv gewertet. Das führt aber wiederum dazu, dass wir mittlerweile auf keine stabile Handwerkskraft mehr zurückgreifen können und das führt wiederum zu Stress und Demotivierung, respektive dann aber auch zu einem teurer werden innerhalb der Leistung, die wir dann unter Umständen allein schon durch einen Gaswasserinstallateur abrufen können oder müssen, wenn denn dann auch mal der Abschluss verstopft ist. All das sind Dinge, ich komme darauf zurück, die sich in den letzten 7 Jahren deutlich verändert haben. Und man muss schon sehr deutlich sagen, auch nicht hin zum Guten, sondern leider hin zum Schlechten. Ja, das Weitere ist natürlich die politische Auswirkung der aktuellen großen Koalition, der Ampelkoalition, die von fast allen Menschen als kritisch und wenn nicht sogar als hochkritisch und ineffizient in allen Richtungen bewertet wird. Ich persönlich glaube, dass diese große Ampelkoalition keine weiteren 6 Monate, angefangen vom jetzigen Zeitpunkt Dezember 2023, mehr funktionieren wird. Aber selbst wenn es zu einer Neuwahl kommen sollte in Deutschland, sind die Schäden, die die große Koalition für Deutschland, für die Bürger, für die Wirtschaft angerichtet hat, alles andere als gering. Und sie werden auch nachteilige Auswirkungen haben, noch lange über den Zeitraum hinaus, in der diese Politiker im Sattel saßen. Das geht so weit, dass ich sagen möchte, dass die Vorbildfunktion, die moralisch und ethisch momentan von weiten Teilen der Politiker in die Gesellschaft transportiert wird, alles andere als positiv ist. Wahrnehmungen und Kommunikationen wie die des Bundeskanzlers aktuell auf Fehler in seiner Regierungsführung als regierender Bürgermeister in Hamburg, wo Fehler im Cum-Ex-Skandal entstanden sind, die unter ihm stattgefunden haben, in welchen der Bundeskanzler nonchalant und manchmal auch fast schon überheblich sagt, er kann sich an diese Dinge nicht erinnern, würden keinem anderen Bürger so unproblematisch durchgelassen werden. Jeder andere Bürger müsste sich sozusagen rechtfertigen, und zwar juristisch rechtfertigen. Aber auch die Schuspe, mit der die Große Koalition sehr viele Fehler macht und dies dann durchsteuert in die Bürokratie, hat eine nachteilige, vertrauenserodierende Maßnahme, also hergehend mit einem großen Vertrauensverlust in die Bevölkerung. Damit möchte ich sagen, bereits Max Weber hat in dem 1929 erschienenen Buch Der Staat darauf hingewiesen, dass die Bürokratie, wenn sie nicht gestoppt wird, sich im Quadrat entwickelt. Und diese bürokratische Ausweitung hat in der Bundesrepublik Deutschland, man schaue sich nur an, Berlin-Brandenburg, Brandenburg als eigenes Bundesland, Berlin als eigenes Bundesland, hat sich diese Situation freigaloppierend in die Bürokratie in Wahrheit verwandelt. Das geht so weit, dass sehr viele Menschen sich von Beamten mittlerweile eher gegängelt fühlen als unterstützt fühlen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn wir davon ausgehen, dass ein Beamter im Grunde genommen ein Staatsdiener ist. Wir haben selber den Fall in unserer psychologisch-therapeutischen Praxis, dass wir sehr viele Patienten betreuen, die aufgrund unterschiedlichster Gründe das Haus nicht verlassen können. Aber wir haben bei unserem Dienstwagen jetzt zum Beispiel aus politischen Gründen keine Erweiterung unserer Parkvignette bekommen, was dazu führt, dass wir zu sehr vielen Patienten, die wir eigentlich zu Hause besuchen wollten und möchten und das auch gerne tun würden, dass wir diese Patienten nicht mehr besuchen können. Was tragisch ist für den Patienten und was uns wahrscheinlich am allermeisten wehtut. Ja, diese Thematik kann man weiterführen. Aber wie gesagt, wie die Ausgangslage war, was hat sich von dem Interview, das Lars Barragán respektive Lars Sito mit mir geführt hat vor knapp über 7 Jahren, in knapp 10 Jahren innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geändert? Ich glaube, dass der soziale und gesellschaftliche Zusammenhalt in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile stark erodiert ist. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht eine Situation bekommen, in der wir alle etwas aus dem Galopp kommen. Positive Dinge, die mir auffallen, muss ich ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist es aktuell so, dass wir eher Herausforderungen haben, auch wenn wir uns konzentrieren auf positive Aspekte. Gerade gestern war in Deutschland, wurden wiederum Gesetze verändert und versteckte Steuererhöhungen respektive es wurden Subventionen sozusagen gestrichen. Das alles führt natürlich dazu, dass Menschen weiterhin das Vertrauen verlieren und Politiker im Gegenzug als das wahrgenommen werden, was bereits vor der Französischen Revolution in Frankreich stattgefunden hat, nämlich starke Herrscher, die sich über das schwache Volk im Grunde genommen eher lustig machen, anstatt die Sorgen und Nöte der Menschen wahrzunehmen. Das geht so weit, dass in Deutschland oftmals ukrainische Flüchtlinge und der israelische Konflikt als stärker und wichtiger wahrgenommen werden, wie die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die alte, kranke, behinderte, Kinder, Schule und andere bedürftige Menschen, die hier in Deutschland bereits leben, eigentlich erwarten dürften. Ja, auch wenn ich heute zu diesem 7., 8. Jahrestag des Interviews, das ich Ihnen an der Stelle noch einmal empfehlen möchte, Lacito, Schokolade und Zwiebel, Zwiebel und Schokolade, entgegen allen Widrigkeiten, wenn ich Ihnen auch gerne positive Dinge kommunizieren möchte, mit dem Rückblick auf 2023, dann ist das auch so, dass ich weiterhin positiv auf Sie kommunizieren möchte. Und achten Sie bitte auf den letzten Satz in dem Interview. Meine Herangehensweise ist es, Menschen helfen zu möchten. Und es ist mir eine große Ehre, mit Menschen arbeiten zu dürfen. Und das Credo, dass wenn ich nur einem Menschen helfen konnte, ich im Grunde genommen der ganzen Welt geholfen habe, ist auch weiterhin mein Credo und ich arbeite jeden Tag daran. Aber man muss auch wahrnehmen, dass die Situation sich in den letzten 7 Jahren verschlechtert und verschärft hat. Und ich möchte hoffen und arbeite auch jeden Tag daran, dass wir 2024 und in der Zukunft eine bessere Situation herstellen können. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Fest und ein wunderbares, erfolgreiches 2024 mit allen Herausforderungen, denen wir uns aktuell stellen müssen. Aber wenn wir positiv und konstruktiv positiv auf diese Dinge blicken, dann haben wir die Dinge erkannt und wenn die Dinge erkannt sind, können wir daran arbeiten. In diesem Sinne, alles Liebe, herzliche Grüße, Ihr Professor Dr. Thomas Alexander Frank von TUF 180.